Die bakterielle Infektion sind sogenannte Schmierinfektionen. Das geht sehr, sehr leicht, dass man die bekommt. Auch zum Beispiel, wenn man mit der gleichen Hand gegenseitig masturbiert, kann das schon zu einer Infektion kommen.
Heute rede ich über sexuell übertragbare Infektionen, kurz STI. Zusammen mit dem Benjamin Hampel, Infektiologe und leitender Arzt beim Gesundheitszentrum Checkpoint Zürich. Wir klären alle wichtigen medizinischen Fragen. Welche Infektionen gibt es? Wie werden sie genau übertragen? Was kann man dagegen machen? Und wie häufig sollte man eigentlich testen? Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», dem Podcast von der CSS. Ich bin Manuel und ich gehe mit Menschen spazieren, die viel über ein bestimmtes Gesundheitsthema wissen, entweder aus eigener Erfahrung oder wie sie Fachpersonen sind.
Also, mein Name ist Benjamin Hampel, ich bin Arzt, Infektiologe und ich bin der ärztliche Leiter von Checkpoint Zürich. Checkpoint Zürich ist eine Institution, die gibt es jetzt seit 17 Jahren. Das fing vor ein paar Jahren in Amsterdam eigentlich an, dass man die ersten Checkpoints gemacht hat, wo man gemerkt hat, dass gerade schwule und bisexuelle Männer das höchste Risiko für HIV in Europa haben, sich nicht oft genug testen lassen. Also hat man spezifische Einrichtungen gemacht, wo das Testen ein bisschen angenehmer läuft. Wir haben uns aber weiterentwickelt. Wir behandeln andere sexuell übertragbare Infektionen und testen die auch erfolgreich. Also jede vierte Syphilis- oder Gonokokkeninfektion in der Schweiz wird bei uns diagnostiziert. Und wir entwickeln sich immer mehr auch in so ein queeres Gesundheitszentrum rein. Das heißt, wir behandeln auch Transpersonen mit Hormonen und wir sind offen generell für jeden, der sich da wohlfühlt.
Wir sind hier im Friedhof Sihlfeld in Zürich, wo ich mit dem Florian Fock über STI geredet habe, also über sexuell übertragbare Infektionen. Hat er mir erzählt, dass früher am Welt-AIDS-Tag, am 1. Dezember, hat man noch den Toten gedacht. Also es hat so einen richtigen Schrecken gehabt, HIV und AIDS. Und jetzt sind wir heute hier in einem Friedhof. Wie ist das heute jetzt, Benjamin? Also muss man noch so Angst haben?
Nein, muss man nicht mehr. Aber Respekt sollte man vor dem Virus schon noch haben. HIV ist gut behandelbar heutzutage, zumindest bei uns hier in der Schweiz. Es gibt Medikamente, die das Virus so weit unterdrücken können, dass man es im Blut gar nicht mehr nachweisen kann. Und wenn man die regelmäßig nimmt und auch die anderen Kontrollen und Präventionsmaßnahmen macht, hat man eigentlich fast die gleiche Lebenserwartung wie jemand ohne HIV. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich, regelmäßig zum Arzt, zur Ärztin gehen, Medikamente nehmen. Und deswegen sollte man schon versuchen, sich nicht mit HIV anzustecken, auch heutzutage noch.
Muss man dann aber noch Angst vor dem Tod haben bei sexuell übertragbaren Infektionen?
Also bei HIV ist nach wie vor eine tödliche Infektionskrankheit, wenn man es nicht behandelt. Und jeden Tag ein Medikament nehmen, das schafft auch gar nicht jeder so gut und hat auch nicht jeder auf der Welt Zugang dazu. Also wir denken, dass ungefähr 60% der Leute mit HIV weltweit überhaupt auf dieser Therapie sind. Und es sterben auf der Welt immer noch Leute an HIV oder AIDS. Bei uns in der Schweiz ist es wirklich eine Seltenheit, dass das passiert.
Gibt es denn andere STIs, die auch so gefährlich sind wie HIV?
Ja, Hepatitis C und B kann prinzipiell auch zu einem tödlich verlaufen, wenn es zu einer Leberzirrhose führt. Also Hepatitis ist eine Leberentzündung und das kann zu einer Leberzirrhose führen oder zu einem Lebertumor. Und auch eine unbehandelte Syphilis kann theoretisch tödlich sein.
Theoretisch, also das ist nicht mehr häufig jetzt.
Das ist nicht mehr häufig, ja. Und das dauert bei der Syphilis auch sehr, sehr lang, dass das wirklich kommt. Das ist so ein wirklich sehr spätes Syphilis-Stadium habe ich in meinen doch 25 Jahren bis jetzt nur einmal gesehen.
Okay. Wie sieht das aus? Ist das gefürchtig?
Ja, das ist sehr gefürchtig, weil das war auf einer neurologischen Abteilung und der Patient kam wegen einer Demenzerkrankung und da kam raus, dass er eine Syphilis hatte, die man eigentlich hätte easy mit einer Antibiotikagabe behandeln können, hätte man es rechtzeitig gemerkt. Und an so einem späten Stadium sind die Folgen dann leider nicht mehr völlig rückgängig.
Aber du sagst, eigentlich kann man STIs sehr gut behandeln.
Ja, man muss bei den STIs, das ist ein großer Überbegriff, es gibt Viren, es gibt Bakterien, es gibt auch Pilze, die alle sexuell übertragbar sein können. Und wenn man so langläufig über STIs redet, meint man meistens die bakterielle, sprich vor allen Dingen Chlamydien, Gonorrhoe, sprich der Tripper oder Syphilis. Es gibt dann natürlich noch Viren, zum Beispiel das humane Papillomavirus oder eben diese Hepatitis-Viren, die auch sexuell übertragbar sein können, oder eben HIV. Und wenn man jetzt von den Bakterien redet, die sind in der Regel sehr gut behandelbar mit Antibiotika.
Und bei den Viralen, wie ist es dort dann?
Ja, das hängt sehr vom Virus ab. Die häufigste Geschlechtskrankheit ist eigentlich eben dieses HPV, humane Papillomavirus. Und die heilt in aller Regel von alleine aus. Es gibt aber Leute, wo das sehr lange gehen kann und wo es dann verschiedene Behandlungen braucht. Da gibt es leider kein Antibiotikum oder antivirales Medikament, sondern da gibt es verschiedene Cremes, verschiedene Therapien bis hin zu Operationen, die man dann da machen muss. Mhm. Und bei der Hepatitis C, da gibt es eine Behandlung, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte in der Medizin, die kann man mit Medikamente heilen sogar, was man mit HIV leider noch nicht kann.
Und Impfen, ist das auch eine Möglichkeit?
Bei manchen geht es das, HPV gibt es eine Impfung. Allerdings gibt es ungefähr 30 verschiedene HPV-Viren, wo Menschen betreffen können. Und für die 9 wichtigste gibt es eine Impfung. Das ist alles in einer, das heißt, man braucht nicht 9 verschiedene Impfungen, braucht eine Impfung, aber von der 3. Und gegen die Hepatitis B und auch gegen die Hepatitis A gibt es ebenfalls eine Impfung.
Können wir als Überblick einfach nochmal ganz kurz so ein bisschen die gängigsten sexuell übertragbare Infektionen durchgehen? Also was ist das, wie wird es übertragen? Und ja. Wie kann man es therapieren?
Ja, also, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Erreger zu Erreger. Bei HIV fangen wir mal mit dem an, wo wir im Gespräch angefangen haben. Das ist vor allen Dingen durch den Anal- und Vaginalverkehr übertragbar, kann auch über Blut übertragbar sein, aber jetzt heute reden wir über sexuell übertragbare Infektionen, ist zum Beispiel nicht durch Oralverkehr übertragbar. Kann man nicht heilen, aber kann man gut behandeln, lebenslange Therapie. Dann haben wir die bakterielle Chlamydien und Gonokokken, die machen häufig Ausfluss aus der Harnröhre oder aus der Vagina, können aber auch im Rachen oder im After sein, kann man mit Antibiotika behandeln. Dann gibt es die Syphilis. Die Syphilis hat verschiedene Stadien, fängt an mit so einem Geschwür, kann dann Hautausschlag sich daraus entwickeln und kann dann auch zu späteren Stadien auch Organe bis das Gehirn befallen und behandelt man ebenfalls mit Antibiotikum. Dann gibt es eben das HPV, wo in aller Regel der Körper von alleine los wird. Da gibt es unterschiedliche Formen. Manche machen diese Feigwarzen, die man vielleicht kennt, können aber auch unbemerkt bleiben und zu einem späteren Stadium Gebärmutterhalskrebs oder andere Krebsformen auslösen. Und dann gibt es eben noch die Virus-Leberentzündung, Hepatitis A, B, C. A ist durch oral-fäkal übertragbar. Das kann zum Beispiel auch durch Nahrungsmittel aufgenommen werden, wenn mit menschlichen Fäkalien gedüngt wird. Die B wird sexuell übertragen, vor allen Dingen. C wird selten sexuell übertragen, vor allen Dingen durch Blutprodukte oder wenn man zum Beispiel Nadeln teilt. Von den Übertragungen her bei den Bakteriellen, das hatte ich vergessen, sorry, die Chlamydien, Gonokokken und Syphilis, diese drei häufigsten Bakteriellen, die können eben auch vor allen Dingen durch Oralverkehr übertragen werden. Es gibt sogar so Modellierungsstudien, die sagen, dass der Tripper sogar durch Küssen schon allein übertragen werden kann. Da wäre es jetzt aber nicht so das Begrüßungsküsschen, sondern muss man schon sehr intensiv küssen.
Wenn du sagst, durch Küssen übertragen, also heisst das, dass dann der Erreger nachher im ganzen Körper ist oder ist er halt einfach dann im Maul und im Rachen und kann dann wieder genau. Bei Oralsex wieder übertragen? Genau.
Chlamydien, Gonokokken sind in der sind ganz selten sogenannte systemische Infektionen. Systemisch heißt, wenn sowas im ganzen Körper ist. HIV wäre zum Beispiel im ganzen Körper. Aber Chlamydien, Gonokokken sind wirklich nur an dem Ort, wo man sich infiziert hat. Das kann am Penis sein, das kann an der Vagina sein, das kann am After sein oder eben im Rachen. Und deswegen müssen wir, wenn wir die testen, auch an den Stellen, wo man die Übertragung haben könnte, testen. Das heißt, da gibt es keinen wirklich guten Bluttest. Da müssen wir Abstriche machen, und zwar an allen Orten, wo man sexuelle Kontakte hat. Sprich im Rachen, im Geschlechtsorgan und am After.
Also, als ich mit dem Florian Fock von der AIDS-Hilfe noch geredet habe zu dem Thema, hat er wie gesagt, dass das Kondom zum Beispiel bei HIV sehr gut schützt.
Genau.
Aber jetzt bei bakteriellen Infektionen wie eben Chlamydien und Gonorrhoe, dass es dort nicht so zuverlässig schützt. Also,
genau.
Und ich habe mich dann gefragt, also hilft das Kondom ein bisschen?
Ja.
Oder hilft es dann gar nicht?
Doch, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da gibt es unterschiedliche Studien dazu. Und manche zeigen, dass das Kondom gar nichts bringt. Und manche zeigen, es bringt doch was. Aber insgesamt überschätzen wir häufig die Wirkung vom Kondom bei den bakteriellen sexuell übertragbaren Infektionen. Viele Leute glauben, mit dem Kondom sind sie gegen alles geschützt. Dann müssten sie es auch theoretisch beim ganzen Sexualtrakt übertragen. Hand aufs Herz, wer trägt beim Oralverkehr ein Kondom? Und das ist so eine Vorstellung, wenn ich das Kondom habe, dann bin ich gegen alles geschützt. Ich bin sicherlich besser geschützt, wenn ich kein Kondom trage. Aber die bakterielle Infektion sind sogenannte Schmierinfektionen. Das geht sehr, sehr leicht, dass man die bekommt. Auch zum Beispiel, wenn man mit der gleichen Hand gegenseitig masturbiert, kann das schon zu einer Infektion kommen.
Bevor man eindringt und sie so sich aneinander reibt und ganz nackt ist und so, kann auch schon dann Übertragung stattfinden.
Also der Haut-Schleimhaut-Kontakt passiert ja nicht erst beim Eindringen, sondern der passiert in aller Regel ja vorher. Man berührt sich, man befriedigt sich oral und überall da kann es zu Übertragung kommen.
Ich hatte selber eine Chlamydia-Infektion und wir hatten zuerst vaginalen Sex mit Kondom und ich hatte dort irgendwie nichts gemerkt, also kein Symptom nachher gehabt. Und nachher haben wir einmal ohne Kondom miteinander geschlafen. Und dann habe ich ziemlich kurz darauf aber wirklich ganz klare Symptome gehabt. Also ich hatte Brennen gehabt beim Bisschen und so ein bisschen Ausfluss. Dort habe ich gedacht, also Kondom schützt in dem Fall gleich. Also was kann dort passieren?
Ja, das ist halt jetzt in dem Fall deine eigene Wahrnehmung so. Und natürlich gibt es einen gewissen Schutz. Aber wenn man sich jetzt wirklich die Statistiken anguckt, dann ist der Schutz meistens überschätzt. Es gibt wirklich Studien, die finden gar keinen Schutz und es gibt Studien, die finden, dass man so um den Faktor 1,2 geschützt ist. Also wenn man sagt, ohne Kondom ist Faktor 1, dann ist man mit Kondom ist man bei 1,2. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil wie werden solche Studien gemacht? Das heißt, wir fragen die Leute, ob sie ein Kondom getragen haben oder nicht. Wir können ja keine prospektive Studien machen, wo wir daneben sitzen und gucken, ob die ein Kondom tragen oder nicht, sondern das sind Befragungen. Und Befragung ist immer schwierig, weil das Thema Sex generell schon und dann auch noch Sex, wo ohne Kondom stattfindet, ist mit sehr viel Scham behaftet. Da wirklich, dass sie wissen, dass die Leute richtige Angaben machen, ist sehr, sehr schwierig.
Jetzt bei der Infektion, die ich hatte, hat zum Beispiel meine Partnerin gar nichts gemerkt. Null Symptome. Das heisst, bei diesen Krankheiten, jetzt reden wir ganz explizit von Chlamydien, die können die Symptome einfach sehr unterschiedlich sein, bis hin zu keinem Symptom.
Genau, das ist sehr klassisch, wie du es jetzt hattest, weil bei Frauen läuft es häufiger, oder sagen wir mal bei Personen mit Vagina, verläuft es häufiger ohne Symptome ab. Und bei Personen mit Penis läuft es häufiger mit Symptomen ab, wenn die Infektion in der Harnröhre ist. Wenn die Infektion im Rachen oder im After ist, merken auch Männer oder andere Personen mit Penis häufig nichts davon. Und wenn man das alles zusammennimmt, die verschiedenen Orte, die verschiedenen Gender, dann kommt man auf ungefähr so, dass 30-40% der Chlamydieninfektionen überhaupt nur Symptome machen.
Wie ist es denn so bei den anderen STIs, die wir jetzt vorher schon erwähnt haben, so mit Symptomen?
Bei Gonokokken ist es ungefähr gleich, also beim Tripper. Die zwei sind fast identisch, die kann man eigentlich auch klinisch gar nicht auseinanderhalten. Da muss man wirklich einen Test machen, um zu wissen, welches ist und welches Antibiotikum man braucht. Bei der Syphilis ist es ein bisschen anders. Die Syphilis hat einfach Phasen, wo sie sehr lange ohne Symptome sein kann. Tritt dann häufig in einem späteren Stadium doch mit Symptomen auf. Aber wir wollen es ja so früh wie möglich behandeln. Deswegen gibt es hier eben lange Phasen. Und bei HIV, nehmen wir mal das von den Viren noch dazu, da kann es eben sehr, sehr lange gehen, bis man was merkt. Es gibt manchmal so eine Primo-Phase, wo man so Erkältungssymptome hat, aber auch das ist sehr unspezifisch. Und dann häufig diese wirklichen Symptome kommen erst nach 10 Jahren. Das heißt, wenn man ein Risiko hatte, für HIV sollte man sich auf jeden Fall testen und nicht warten, bis Symptome kommen.
Wie ist es so mit Pilz, Genitalpilz? Das ist auch noch relativ häufig.
Ja, das ist ein bisschen eine andere Kategorie, weil Pilze haben wir eigentlich alle auf unserem Körper und bis zu einem gewissen Maß gehören die dazu. Also bei all dieser Diskussion über Infektionskrankheiten, auch bei STIs, muss man immer denken, wir sind ja nicht steril, wir haben alle Bakterien und Pilze und Viren auch auf unserem Körper. Und die helfen uns, ohne die wären wir völlig ausgeliefert. Und Pilze bis zu einem gewissen Grad macht die nichts aus. Wenn wir ein gutes sogenannte Hautflora haben, wenn unser Mikrobiom stimmt, dann machen so ein paar Pilze nichts aus. Aber das kann manchmal gestört sein, zum Beispiel nach dem Sexualverkehr kann es sein, dass diese Pilze eher invasiv werden in der Vaginalschleimhaut. Oder zum Beispiel nach Antibiotikagaben, wenn wir auch mit dem Infektionen, zum Beispiel wenn wir eine Mandelentzündung haben und Antibiotika nehmen, dann machen wir auch die Antibiotika in unserer Genitalregion tot und dann können die Pilze sich ausbreiten. Oder anderes Beispiel, Badi, wir sind mit der weißen Badehose da und dann ist es warm und feucht und das lieben Pilze und dann kann es da zu einem Mischverhältnis kommen. Da braucht man nicht mal unbedingt einen Sexualkontakt und dann muss man eben das Gleichgewicht wiederherstellen und die Pilze behandeln.
Also das heißt Gleichgewicht, also letztlich ist das Ganze mit Bakterien und Pilzen einfach ein körperliches Gleichgewicht und auch Gesundheit, Krankheit, das ist nicht schwarz und weiß, sondern
ja,
das ist
genau.
Letztlich
ein fließender Übergang. Absolut, ein fließender Übergang. Auch also bei den Pilzen ist so, die behandeln wir wirklich nur, wenn sie Beschwerden machen und bei den bakteriellen, sexuell übertragbaren Infektionen sind wir momentan noch so, dass wir sagen, wenn man jetzt Chlamydien, Gonokokken oder Syphilis findet, dann muss man sie auch behandeln. Dieses Dogma ist allerdings auch so am Wanken, weil wir wissen eigentlich gar nicht so genau, ist der Benefit wirklich so groß, wenn wir das immer behandeln. Das heißt, da laufen gerade momentan viele Diskussionen und viele Studien, ob wir die immer suchen müssen und behandeln müssen. Es ist einfach so, dass diese Infektionen Komplikationen machen können, die können bis zur Unfruchtbarkeit führen. Und deswegen sind wir momentan so, wenn wir diese Bakterien finden, dann behandeln wir sie auch. Aber auch Chlamydien und Gonokokken kann der Körper von alleine loswerden. Das heißt nicht, dass sie ewig lang da sind.
Also die können einfach abheilen,
genau,
von alleine?
Die können allein von alleine.
Wie viel Prozent der Fälle passiert denn das?
Das ist sehr schwierig, weil es gibt Studien dazu. Aber in aller Regel, wenn wir sie finden, warten wir nicht ab. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, so eine Studie durch die Ethikkommission durchzukriegen und sagen, hey, wir finden eine potenzielle Infektion, die unfruchtbar machen kann, aber wir warten mal, was passiert. Aber es gibt Studien dazu, aber die sind relativ alt, schwierig sich da festzulegen. Aber das ganze Testen von Leuten, die kein Symptom haben, das machen wir erst seit 10 Jahren. Und das ist ein Konzept, was man entwickelt hat, in der Hoffnung, dass wir dadurch die Anzahl der sexuell übertragbaren Infektionen zurückkriegt, hat eigentlich nicht so wirklich funktioniert. Und deswegen ist man jetzt am Diskutieren, ob man das so weitermachen soll überhaupt.
Über das Testen reden wir nachher dann gerade noch. Du hast ja noch Unfruchtbarkeit erwähnt. Das ist ja auch so etwas, wo umgeistert und wo mega viele Leute Angst davor haben.
Genau.
Das habe ich inklusive auch mega Angst gehabt, eben so, wenn eine sexuell übertragbare Infektion im Körper ist und man es nicht bemerkt, dass es nachher unfruchtbar machen kann. Oder andere langfristige Folgen haben. Was für Folgen kann das haben, wenn so ein Erreger lang im Körper ist?
Also es betrifft vor allen Dingen Frauen, dass es hier zu einer Entzündung von den Eileiter kommen kann und die können dann verkleben.
Bei welcher Krankheit ist das?
Bei Chlamydien und Gonokokken. Ja. Die können dann verkleben und das kann zu einer Unfruchtbarkeit führen. Aber insgesamt ist es eine sehr, sehr seltene Komplikation.
Gibt es andere langfristige Folgen? Also wir haben natürlich schon von Tod geredet. Bei diesen weniger schlimmen STIs, was gibt es dort noch so für Folgen?
Ja, also was bei Mann zum Beispiel passieren kann beim Penis, dass es zu einer chronischen Entzündung von der Harnröhre führt und dass die immer enger wird und dass es dann mit dem Wasserlösen beschweren kann. Die Infektion kann auch hier aufsteigen und das kann eine Nebenhoden- oder eine Hodenentzündung werden, was sehr Schmerzhaftes ist und kann theoretisch hier auch zur Unfruchtbarkeit führen. Insgesamt kommt es zu einer chronischen Entzündung vom Gewebe, was dann wiederum anfällig macht für andere Infektionskrankheiten. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn man eine bakterielle Infektion hat oder auch Herpes, darüber haben wir noch gar nicht geredet, wenn man Genitalherpes hat, dass man anfälliger wird für eine HIV-Infektion.
Jetzt nochmal schnell zusammenfassend gesagt, also wie schlimm oder wie harmlos sind denn jetzt sexuell übertragbare Infektionen?
Es kommt auf die Infektion an. Es gibt da sicherlich eine Hierarchie. HIV ist wahrscheinlich immer noch die schlimmste. dann würde ich sagen, kommen die Virushepatitis. Bei den bakteriellen Infektionskrankheiten ist sicherlich die Syphilis die schwerwiegendste. Die würde ich auf jeden Fall immer behandeln, nicht warten, was passiert, weil die kann wirklich zu Herzstörungen führen, zu Demenzerkrankungen dergleichen. Und dann bei den, sagen wir mal, harmloseren Chlamydien, Gonokokken gibt es seltene Komplikationen, aber in aller Linie sind sie vor allen Dingen lästig und schmerzhaft.
Jetzt kommen wir noch so ein bisschen zum Bereich Testen, den wir vorher schon angesprochen haben. Kurz, gibt es dann noch andere Möglichkeiten, als jetzt beim Hausarzt oder beim Gynäkologen sich testen?
Ja, in der Schweiz haben wir zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist das sogenannte VCT, Voluntary Counseling and Testing. Die Idee ist eigentlich, dass man sagt, mit jedem Test, den man macht, sollte immer auch eine Beratung dabei sein. Dafür steht das Counseling. Weil wir wissen, wer schon mal ein Risiko hatte für HIV oder eine andere STI, wird es in der Zukunft höchstwahrscheinlich wieder haben. Und die Beratung soll dazu dienen, zu wissen, wie die Person sich schützen kann. Wenn man sagt, ich will einen Test haben, geht man dahin. In aller Regel muss man das dann aber selber bezahlen. Das ist anonym, ist auch nicht immer ärztlich begleitet, sondern es sind andere Gesundheitsfachpersonen. Und dann gibt es den Provider-Initiated Testing. Das heißt, wenn Ärztin oder Arzt findet, die Person, der empfehle ich jetzt einen HIV- oder einen STI-Test, und das läuft dann eher über die ärztliche Seite, kann dann, wenn es indiziert, auch über die Krankenkassen abgerechnet werden.
Jetzt bei euch beim Checkpoint, wie läuft denn so ein Test ab? Muss man das selber machen oder macht das jemand für einen?
Also der Test läuft so ab, dass man zuerst das Beratungsgespräch hat, entweder bei der Ärztin oder beim Berater. Und dann nach dem Gespräch legt man sich fest, was getestet werden soll. Und wenn jetzt zum Beispiel Symptome da sind, kann es sein, dass die ärztliche Fachperson noch mal eine Untersuchung mit angleitet. Also noch schaut, ob man irgendwas sieht mit den Augen. Und wenn man jetzt keine Symptome hat und zum Beispiel nur zum VCT-Testing kommt, dann bekommt man Blut abgenommen für die virale Infektion, sprich HIV und Hepatitis, wenn man das testen will, wenn man ein Risiko dafür auch hatte, und Syphilis. Und für die Chlamydien Gonokokken, die muss man mit Abstrichen machen. Da gibt es so drei Stäbli, wo man am Mund, am After und in den Genitalregionen macht. Und da ist den Leuten freigestellt, ob wir das durchführen oder ob die Gesundheitsfachperson das machen soll. Manche Leute schämen sich da, die machen es lieber selber. Und es gibt Leute, die sagen, nee, ich habe Angst, dass ich es falsch mache. Und da machen wir es dann.
Wie zuverlässig ist es denn, wenn man es selber macht?
Da gibt es sehr gute Studien dazu, wo man eigentlich sieht, dass die Personen das sehr, sehr gut selber machen können, insbesondere in der Genitalregion und am After. Das ist nicht schwierig, den Eingang findet eigentlich jeder. Das Kritische ist, wenn man auch einen Abstrich im Rachen macht, das ist der Schwierigste, weil da hat man einen Würgereflex und man zieht automatisch das Stäbchen zurück. Deswegen, ich würde immer den Leuten empfehlen, lass zumindest den im Rachen von der Gesundheitsfachperson machen. Und die anderen zwei ist es eigentlich von den Studien. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass die Personen es selber besser machen können wie die Ärztinnen und die Ärzte. Also da gibt es wirklich keinen Unterschied. Der im Rachen ist der einzige, wo es wirklich kritisch ist. Den könnte ich jetzt auch bei mir selber nicht machen. Den lasse ich auch mal andere Leute machen.
Wie häufig sollte man dann testen auf STI?
Das hängt ganz davon ab, in welcher Population man ist und wie häufig man Sex hat. Da gibt es von der AIDS-Hilfe Schweiz jetzt zum Glück eine sehr gute Anweisung für alle Personen. Früher gab es das eigentlich nur für die Männer, die Sex mit Männern haben, wo wir klar gesagt haben. Und das variiert sehr stark. Das höchste Risiko für STIs und HIV haben immer noch die Männer, die Sex mit Männern haben, leider. Und hier hängt es ab von wie viel Sexualpartner man hat und wie hoch das Risiko ist. Das ist zwischen ungefähr einmal im Jahr bis viermal pro Jahr. Und bei heterosexuellen Personen hängt es eben auch davon ab, in welchen sexuellen Netzwerken sie sind. Sprich, wenn ich jetzt in einer polyamorösen Beziehung bin, brauche ich häufigeren Test, wie wenn ich jetzt in einer monogamen Beziehung ist. Bei Leuten, die monogam leben, sagen wir immer, nach der Beendigung der Beziehung und am Beginn von einer neuen Beziehung macht das Sinn. Und ansonsten, wenn man eben eine offene Beziehung führt, ungefähr einmal pro Jahr.
Wieso macht es am Ende von einer Beziehung Sinn?
Das kommt meistens auch auf das Ende von der Beziehung an. Wenn man jetzt sich nicht ganz sicher ist, ob die Partnerin der Partner immer treu war, dann macht es eventuell Sinn, da auch nochmal zu testen.
kann man auch zu viel testen. Also einerseits zu häufig oder andererseits auch zu viel Erreger testen. Dass man irgendwie einen Erreger findet, der dann vielleicht sogar gar nicht Schmerzen verursacht oder schlimm sind, aber dann einem Sorgen bereitet.
Also das ist genau der Punkt, warum wir sagen, für jeden Test sollte eine Beratung da sein. Das ganze Thema ist ja auch immer mit sehr viel Angst verbunden. Das ist ja nicht einfach so ein Erreger wie eine Erkältung, sondern da ist Scham dabei, weil man sich vielleicht, weil man was gemacht hat sexuell, wo man jetzt nicht so stolz drauf ist, weil man vielleicht fremdgegangen ist. Und da besteht häufig ein riesiges, auch übertriebenes Sicherheitsbedürfnis. Und deswegen sind diese Anweisungen, wie häufig man sich testen lassen soll, eigentlich gut. Und das wird auch in der Beratung dann besprochen, was Sinn macht. Und wenn jemand sehr, sehr häufig zu uns kommt, dann reden wir mit den Leuten eigentlich eher darüber, hey, gibt es denn vielleicht irgendwas, was dich dazu treibt? Gibt es eine Angststörung? Bist du vielleicht fremdgegangen? Musst vielleicht mit deiner Partnerin mal über euer Beziehungskonzept reden? So. Und es gibt auch Erreger, die absolut keinen Sinn machen. Leider werden die immer häufiger in solchen Labors angeboten, wo es gar keine Beratung dabei ist. Das sind zum Beispiel Mykoplasmen oder Ureoplasmen. Die machen in ganz seltenen Fällen Symptome und dann suchen wir die auch, wenn wir die andere nicht finden. Die können gleiche Symptome machen wie Chlamydien und Gonokokken, aber ist sehr selten, ist auch nicht so gut übertragbar wie die andere. Und wer jetzt ein übertriebenes Sicherheitsgefühl hat, will die auch unbedingt testen, findet die vielleicht sogar dann auch. Die haben aber überhaupt gar keinen Krankheitswert bei der Person, führen dann zu eventuell wochenlangen Antibiotikagabe mit Nebenwirkungen und Komplikationen, die wirklich schwerwiegend sein können von der falschen Antibiotikagabe.
Das ist eben noch spannend, weil ich habe mega Angst gehabt vor STIs und als ich Chlamydia hatte, habe ich mir mega Sorgen gemacht. Und aus dem hat sich dann nachher so, obwohl der Erreger weg war, ist irgendwie der Schmerz immer noch rum.
Ja.
Und hat sich dann wie so chronifiziert über ein Zeitchen. Und ich hatte dann immer das Gefühl gehabt, da muss man etwas finden und das muss doch etwas sein. Und durch das ist es immer noch schlimmer geworden.
Ja.
Also würdest du sagen, dass das dann fast eben so kann in psychosomatische Sachen?
Absolut, absolut.
Erlebst du das viel?
Das erleben wir sehr viel. Also zum einen ist so ein, wir nennen das posturethritisches Syndrom, sehr, sehr häufig, dass wenn man mal Symptome entwickelt hat von einer Harnröhrenentzündung durch Chlamydien oder Gonokokken, ist es relativ häufig, dass bis zu 2 Wochen noch Symptome danach bestehen. Und dann gibt es dieses Phänomen, das haben wir bei allen Sachen im Körper, je mehr wir uns darauf konzentrieren, desto mehr spüren wir es auch. Jeder Mensch zum Beispiel hat einen natürlichen Tinnitus und wenn wir uns in einen stillen Raum setzen und ganz lang dazuhören, wird der immer lauter. Und das Gleiche ist auch bei den Harnröhreninfektionen. Wenn wir uns ganz fest darauf konzentrieren, dann brennt es auch beim Wasserlösen. Und das ist was, wo sicherlich durch Angst getriggert sein kann. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo man vielleicht den einen Erreger gefunden hat, Symptome noch bestehen und doch noch was Zweites da ist. Das heißt, wenn die Beschwerden länger als 2 Wochen nach der Therapie gehen, sollte man doch noch mal vorbeikommen. Zudem gibt es auch Antibiotikaresistenzen, gerade bei den Gonokokken. Kann das auch sein, dass das Antibiotikum, was man gibt, gar nicht mehr wirkt?
Wir haben dann beide Antibiotika bekommen, dort, wo ich die Chlamydia-Infektion hatte, also so parallel. So eine Paarbehandlung, dass man gerade bei beiden das wegbringt. Bei mir hat es dann aber nicht gewirkt, weil ich glaube, weil ich dort Alkohol getrunken habe. Gibt es den Fall häufig, dass dann mit Alkohol die Wirkung irgendwie...
Nein, das ist selten. Es hängt so ein bisschen auch darauf ab, welches Antibiotikum man gibt. Es gibt ein Antibiotikum, das Azithromycin, was man früher mega gern gegeben hat, weil es eine Einmalgabe. Und es ist natürlich angenehm, wenn ich nur einmal das Antibiotikum
das
nehmen muss.
Ich glaube, ich habe so einmal von Dosis bekommen.
Und das wirkt, das wissen wir, da gibt es einfach dann Therapieversagen. Das bessere Antibiotikum wäre das Doxycyclin. Das muss man halt zweimal pro Tag 7 Tage lang nehmen. Das hilft eigentlich in der Regel fast immer. Hat auch den Vorteil, dass wir bei den Azithromycinen in vielen Bereichen das Antibiotikum eigentlich für andere Infektionen brauchen und es da immer mehr Resistenzen geben. Also das sollte man eigentlich gar nicht mehr verschreiben.
Muss man irgendetwas beachten, wenn man dann so Antibiotika nimmt?
Das hängt immer aufs Antibiotikum ab. Es gibt Antibiotika, wo wirklich Alkohol absolut verboten ist. Ist aber nicht bei allen Antibiotika so. Und es gibt bestimmte Antibiotika, die Wechselwirkungen haben können. Und das muss immer gar nicht unbedingt ein Medikament sein. Da wird man ja noch dran denken. Aber zum Beispiel beim Doxycyclin muss man mit Milchprodukten aufpassen. Die sollte man jetzt nicht gleichzeitig so zusammennehmen, sondern wenn, dann zeitversetzt. Und bei der Frau kann es auch mit der Kontrazeption, also mit der Pille, Probleme machen. Das heißt, da muss man hier auch aufpassen.
Ab wann kann man dann wieder ungeschützten Geschlechtsverkehr haben nach so einer Behandlung?
Ja, da gibt es solche Richtwerte, das ist auch sehr schwierig festzulegen. Aber insgesamt muss man sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel bei der Syphilis oder bei der Gonorrhoe, das sind sehr Injektionen, dann hat man einmal eine Injektion und damit ist die Behandlung abgeschlossen. Da sollte man sicherlich noch 7 Tage drüber raus keinen Sex haben, weil das Antibiotikum wirkt noch nach und die Bakterien sterben ja nicht alle sofort in der gleichen Sekunde ab. Und bei den Chlamydien ist es ebenfalls so, sollte man eigentlich auch noch mal eine Woche danach auf Sex verzichten. Das ist aber ganz, das sind wirklich so Faustregeln. Das Robert-Koch-Institut in Deutschland sagt zum Beispiel 3 Tage reichen. Wenn wir ehrlich sind, wir wissen es nicht genau, weil diese Tests können noch lange drüber raus positiv sein. Das kennen wir aus der Corona-Pandemie. Das sind PCR-Tests, die können nicht unterscheiden, ob das Bakterium schon tot ist oder nicht. Die können nur unterscheiden, da wir finden die DNA oder nicht. Das heißt, man sollte auch, wenn man jetzt noch Beschwerden hatte, so wie du das hattest, nicht zu früh wieder zum Test gehen. Sonst findet man noch die tote Bakterien und denkt, das hat gar nicht funktioniert. Sondern so 2 Wochen sollten wir sie schon Zeit geben.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Heute zum Thema sexuell übertragbare Infektionen. Bleibt noch ein bisschen dran. Der Benjamin Hampel sagt gerade noch sein Schlusswort. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu sexuell übertragbaren Infektionen, in der anderen Episode rede ich mit dem stellvertretenden Geschäftsführer von der AIDS-Hilfe Schweiz, Florian Vock. Er erklärt unter anderem, warum man nicht mehr Geschlechtskrankheiten sagt, sondern eben sexuell übertragbare Infektionen. Das Gespräch gehört wie immer auf allen Podcast-Plattformen oder auf css.ch. So, und jetzt zum Schluss nochmal der Benjamin.
Mein Schlusswort wäre eigentlich, dass bei diesem ganzen Thema mit sexuell übertragbaren Infektionen sollte man sich immer bewusst sein, dass Sexualität eigentlich was Schönes ist und nichts Schlimmes. Es gibt überall im Leben gewisse Risiken, die gehören dazu. Aber wenn wir ganz auf Sex verzichten wollen, wissen wir seit Sigmund Freud auch, da wird man neurotisch, ist auch nicht gut für unsere Gesundheit. Das heißt, wir sollten eigentlich einen offenen Umgang dazu haben, sowohl von der ärztlichen Seite als aber auch von der insgesamten Bevölkerung. Und nicht jeder hat das Glück, dass er Partnerin, Partner findet und monogam leben kann. Wir müssen uns einfach bewusst sein, die Realität ist anders. Man muss manchmal lange suchen, bis man die Partnerin oder den Partner hat. Und da kommt es eben zu Kontakte und auch gibt es andere Lebensmodelle, wo man sich dafür entscheidet, nicht monogam zu leben. Das gehört alles zum Menschsein dazu und sollte nicht mit Scham und mit Angst verbunden sein.